SWR Kultur. Gast vor acht.
Edwin Rosen. Das ist ein Name, den man sich merken darf, denn der gebürtige Stuttgarter macht seit einigen Jahren melancholisch-romantische Musik mit deutschen Texten und ist damit inzwischen sehr erfolgreich. Mit seinen Liedern spricht er vielen jungen Menschen offenbar aus der Seele. Die singen seine Texte bei den Konzerten Wort für Wort mit. Welche Saiten er da genau zum Klingen bringt, auch darüber sprechen wir gleich mit unserem Gast vor acht. Guten Abend. Edwin Rosen.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Wir hören erstmal rein in die Musik, um einen Eindruck zu bekommen. Das hier war die allererste Single, mit der alles losging. Leichter, kälter, aus dem Jahr 2020. Edwin Rosen, das war sozusagen der Anfang von allem. Leichter, kälter, ein Song aus dem Jahr 2020. Woran denken Sie, wenn Sie den heute hören oder selbst spielen?
Ich glaube, die Gedanken, die ich damit verbinde, sind relativ ähnlich. Nur eben, dass in der Zeit, seit der Song veröffentlicht wurde, ist sehr viel passiert. Und mit dem Blick auf in den Kalender dann oder aufs Kalenderjahr wird dann doch irgendwie schnell klar, das sind 4 Jahre, jetzt bald 5. Nee, es waren schon 5 tatsächlich dieses Jahr. Dass einfach extrem viel passiert ist und es fühlt sich an, als wäre da ganz viel Zeit dazwischen und als wäre auch alles in so einem Wimpernschlag gefühlt vergangen, was alles passiert ist. Und das sind hauptsächlich positive Sachen, aber sehr viele Sachen auf einmal, die da irgendwie in den Kopf kommen.
Aber es ist jetzt noch nicht so das Gefühl, oh, bin das wirklich ich, wenn Sie den noch irgendwo im Radio hören oder irgendwie zufälligerweise aus einer anderen Quelle, also nie, quasi nicht selber einschalten, sondern so drüber stolpern.
Nee, das zum Glück gar nicht. Also ich höre das immer noch, also gerne. Ich glaube, das ist auch immer nicht ein Trugschluss, aber wenn man selber irgendwie Musik macht oder sowas, ich glaube, die wenigsten Leute hören selber wirklich gerne die Musik an, aber ich verbinde damit sehr gute Sachen und wenn ich das jetzt höre, ist das weiterhin sehr positiv behaftet.
Ich höre aus Ihren Songs häufig Themen raus, oder zumindest so einen thematischen Grundton, wie Beziehungen, Unsicherheiten, Suche nach Nähe. Inwiefern ist das auch noch durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie-Zeit beeinflusst? Denn in der Zeit haben Sie tatsächlich angefangen, Ihre ersten Songs zu veröffentlichen.
Ich glaube, das hat eine größere Rolle bestimmt gespielt. Und ich glaube auch allgemein eben mit der Art und Weise, wie ich groß geworden bin oder die Altersgruppe, in der ich eben, also ich bin jetzt 26, dass dieses mit den digitalen Medien aufwachsen. Irgendwie, man hat alles direkt vor der Nase, aber es wird alles auch ein bisschen unpersönlicher. Es wird ja immer so der Begriff des Digital Native oder irgendwas dann schnell irgendwie benutzt. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute jetzt gerade in meiner Altersklasse so nicht Probleme damit haben, aber selber auch navigieren müssen. Wie ist es denn jetzt mit Internet, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, wie tariert man das Ganze aus? Und ich glaube, die Corona-Pandemie hat das verstärkt, aber es ist, glaube ich, so ein Phänomen, was auf jeden Fall so durch die Umstände auch so ein bisschen befeuert wird.
Inwiefern würden Sie sagen, beschreibt Ihre Musik den Zeitgeist der vergangenen 4-5 Jahre? Sie haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet. Also kann man schon sagen, Sie sind ein bisschen Teil des Soundtracks Ihrer Generation, der Generation Z, der Digital Natives?
Ich glaube, so weit, aber das ist ja auch wieder so, man nimmt das anders immer wahr. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei Leuten vereinzelt Gefühle stark unterstreicht oder halt vielleicht Dinge sehr, sehr treffen kann, aber ich würde es jetzt nicht als den Soundtrack bezeichnen per se, aber ich glaube, dass es schon einfach dieses, wenn Sie fragen nach, was der Zeitgeist ist, ich glaube, es ist schon viel, man merkt, weiß ich nicht, in vielen Gesprächen oder wenn ich ins Leben von anderen Leuten, die um mich herum eben leben, reinschaue, das ist eben wie so eine, nicht Überforderung, aber viel ist durch so eine Alltagsmüdigkeit, durch Ausweglosigkeit geprägt. Und ich glaube, das sind so Gefühle, wo viele Leute eben, ja, es wirkt so ein bisschen schwer alles. Und ich glaube, das ist leider auch so ein bisschen die Stimmung von vielen Leuten in der aktuellen Zeit. Also klar, in Corona hat es Leben über den Kopf geworfen, es ist alles chaotisch geworden, man musste sich neu orientieren und alles und ich glaube, das hat auf jeden Fall auch Spuren hinterlassen und ich meine, es wird gefühlt nicht wirklich
Klimawandel, Politik, das sind wahrscheinlich dann Themen, ne?
Genau, ein schweres Thema nach dem anderen und ja.
Deutschsprachige Musik, die hat gerade bei, so wie Sie sie machen, hat gerade bei jüngeren Menschen eine ganz große Beliebtheit. Fast alle erfolgreichen deutschen Musiker singen eigentlich in ihrer Muttersprache. Ist Englisch so als Popsprache gerade ein bisschen out?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es nicht, also wie kann man das sagen? Das ist ein bisschen, als ich groß geworden bin und die Musik, also ich kann immer nur von eigenen Erfahrungen so gefühlt berichten.
Aber die können ja durchaus repräsentativ für ihre Alterskohorte sein. Ne? Ja, sie sind ja nicht stimmt. allein.
Aber dass eben so die Musikbranche oder die Musik, die ich gerne konsumiert habe, größtenteils einfach englischsprachig war und für mich einfach so der Stempel drauf war, Musik ist Englisch, weil das meiste, was irgendwie in meinem Leben oder in der Musik, die ich gehört habe, relevant war, sei es jetzt aus Schweden gekommen oder aus Amerika, England, irgendwie die wie so eine universelle Sprache, die in der Musik stattgefunden hat, egal woher die KünstlerInnen kamen, war halt irgendwie Englisch. Und ich glaube, dass es wie so ein, nicht, dass es sich verbraucht hat, aber dadurch, dass das einfach so fest etabliert war, war das vielleicht für Leute so interessant, auf einmal zu hören, ah krass, das ist auf einmal in meiner Muttersprache, ich verstehe das direkt, ich muss nicht über den Text nachdenken, sondern, also das ist ja auch, glaube ich, eine ganz andere Art des Hörens, wenn man so nicht überlegen muss, was gesagt wird, weil man es einfach ohne drüber nachdenken versteht. Und ich glaube, das ist einfach, weil es weniger geworden ist, weil Gefühl, also wenn ich an meine, also dann ist es sowas wie Ich und Ich, wo ich halt an meine Kindheit denke, wo ich weiß, okay, das war irgendwie.
Oder Wir sind Helden vielleicht, ne?
Genau. Und es gibt schon so ein paar Sachen, aber ich glaube, das war dann eher auch so die größeren, poppigeren Sachen, die viel jetzt nicht Subkulturen beschrieben haben, sondern eher so die großen Mengen bespielt haben. Und ich glaube einfach, dass dieses Musik in der Muttersprache hören, dadurch, dass es seltener geworden ist im kleinen, nischigeren Genres, dadurch interessanter geworden ist und so quasi sich jetzt dadurch vielleicht umgedreht hat.
Über Ihren Weg als Musiker sprechen wir gleich weiter nach einem Song von Ihnen. Das ist einer von den neuen. Schau dir zu. Worum geht's?
ja, es geht um, ich glaube, wie in vielen Dingen einfach so zwischenmenschliche Beziehungen. Ich glaube, das ist ein Thema, das sich bei mir stark durchzieht. Und ich finde es irgendwie auch schön, wenn nicht so ganz auf die Nase präsentiert ist, um was es geht. Und es ist bei mir eine relativ, ja, also eine Situation, die das bei mir hervorgerufen hat. Aber es ist auf jeden Fall eine zwischenmenschliche Beziehung gewesen, die halt Probleme auch mit sich gebracht hat, wo man eben gucken musste, wie man damit umgeht, wie es sich entwickelt.
Der Stuttgarter Musiker Edwin Rosen ist heute unser Gast. Vor acht, 26 Jahre alt, hat er vor gut 5 Jahren angefangen, seine ersten Lieder zu veröffentlichen. Inzwischen ist er eine echte Größe im deutschen Pop. Die Herbsttour ist jetzt fast schon völlig ausverkauft und Ihre Songs, Herr Rosen, die sind mehr als 100 Millionen Mal gestreamt worden. Hatten Sie das Ziel, irgendwann Vollzeitmusiker zu werden?
Ich glaube, also ich finde immer schwierig zu sagen, ab wann man Vollzeit Musik macht. Ich habe mein Studium pausiert, ich habe meine Leistungen quasi einfrieren lassen, weil es irgendwie doch viel geworden ist mit, wenn man dann Konzerte gespielt hat, viele Sachen ziehen einen viel größeren Rattenschwanz mit sich mit, als man irgendwie einschätzt. Also, oder wie
dann frage ich mal anders, hätten Sie es gedacht oder hätten Sie sich gewünscht, dass das so kommt, wie es jetzt ist?
Ja, ich glaube, also natürlich ist das so die Optimalvorstellung, dass man von Musik irgendwie leben kann, dass es Leute zu den Konzerten kommen, man Konzerte spielen kann, ich weiterhin Musik machen kann. Und also ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist und ich fühle mich auch sehr wertgeschätzt und in einer sehr privilegierten Situation dadurch, dass Leute eben mir die Aufmerksamkeit schenken, die Lieder anhören, zu Konzerten kommen. Und das ist irgendwie sehr bestärkend und sehr schön und auch definitiv nicht selbstverständlich, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache oder Situation, in der ich mich da finde.
Und ist das Schönste, dass das, was man selber geschrieben und sich ausgedacht und ja auch erstmal, ich nenne mal, das vorgefühlt hat, um es dann zu formulieren, dass das mitgesungen wird von Gleichaltrigen oder noch etwas Jüngeren?
Das ist schon schön. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin früher sehr gern auf Konzerte gegangen und habe irgendwie auch Leute kennengelernt. Und das war irgendwie für mich wie so ein Filter, wo ich sagen kann, wenn ich da bin, dann habe ich mit den Leuten auf jeden Fall schon mal was gemeinsam. Und ich finde einfach dieses über Musik Verbindungen machen, das passiert sehr gut bei Konzerten. Es fühlt sich irgendwie schön an, dass man da ein Teil in dem Leben von halt Leuten sein kann dadurch.
Der Bass spielt eine zentrale Rolle. Das ist Ihr Instrument, zumindest das, was Sie live spielen. Was macht den für Sie zu Ihrem Instrument?
Ich habe witzigerweise angefangen mit Gitarre spielen und irgendwann dann sehr
was früh... Was sonst?
Ja, genau. Also irgendwann sehr früh dann Joy Division und später dann New Order entdeckt. Und ich glaube halt Peter Hook hat...
Der Bassist von beiden, ja.
Genau. Der Bassist von New Order und Joy Division, der hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auf ganz viele Menschen, die eben so Post-Punk New Wave machen, weil er den Bass sehr oft eben in dem höheren Register gespielt hat. Es ist eher wie ein Lead-Instrument und nicht nur einfach ein zweites Instrument in der so Rhythmusabteilung, sondern es sind irgendwie liedige Melodien, die teils reinkommen, mal doppelt doch, aber es ist unkonventioneller in Anführungsstrichen gespielt, als man es jetzt in klassischen Rockbands zum Beispiel kennt. Und das war für mich sehr augenöffnend und ich habe es irgendwie dann gewählt, weil ich habe halt dann mit Synthesizern angefangen, weil es schwerer ist, eine Gitarre zu programmieren als ein Synthesizer, und so kamen dann die elektronischen Instrumente und dann war es irgendwie so ein ganz einfacher Ablauf, dass dann Bass das einfachste oder das passendste Begleitinstrument einfach dafür ist, und so ist es zu dem Instrument geworden.
Es sind schon, Sie haben sie jetzt selber erwähnt, schon viele 80er-Jahre-Referenzen in Ihrer Musik, auch durch Ihre, ich vermute mal, auch augenzwinkernde Selbstetikettierung Neue Deutsche Welle. Und auf der Bühne stehen bei Ihnen auch mal alte Röhrenfernseher an der Seite, so als Deko, habe ich gelesen. Warum übt dieses Jahrzehnt offenbar so eine große Faszination auf Sie aus?
Es ist so weit genug weg, dass es mystisch auf jetzt meine Generation in Anführungsstrichen wirken kann. Oder also man kriegt das irgendwie über die Eltern mit, man kriegt es im Fernsehen mit. Also man hat Sachen gehört, die waren aus, und das fühlt sich sehr nah an, aber es ist trotzdem weit genug, dass man nicht einen direkten Bezug hat und sagt, ja, ich weiß nicht, Anfang 2000er kam irgendein Album von der Band raus und ich war genau dabei, sondern man kann sich sehr viel drumherum denken. Und ich glaube auch diese... Ich weiß jetzt nicht, diese schwermütige Romantik, wenn ich jetzt an sowas wie The Cure denke oder an
Depeche Mode,
genau, dann sind das einfach Sachen, die halt, auch wenn man irgendwie da den Zugang zu findet, die halt sehr stark mit mir zum Beispiel resoniert haben, und dann ist es natürlich, dann bekommt man noch mehr Interesse für, okay, was sind Filme aus der Zeit, was ist irgendwie, also das ist wie, man macht eine Tür auf und auf einmal ist man in einer ganz anderen Welt, und ich finde es sehr schwer zu beschreiben, weil es ist einfach so diese trügerische so Nostalgie zu einer Zeit, die man halt nicht direkt mit, es ist sehr romantisch im Kopf, weil man eben die schlechten Sachen nicht mitbekommen hat. Also ich glaube, das ist kein so ein Punkt, den man unbeachtet lassen sollte.
Unbedingt. Also ich war ja da und kann sagen, da war auch nicht alles Gold. Aber die Leute haben wenigstens nicht die ganze Zeit aufs Handy gestarrt oder bei Konzerten mitgefilmt. Und ich glaube, Letzteres, das mögen sie auch gar nicht so zwingend, ne? Sondern ja, sie wünschen sich das auch mal, dass man einfach mal hört und nicht guckt, ne?
Das ist auch immer so eine dünne Linie, weil ich habe immer das Gefühl, so Autorität finde ich auch immer ein schwieriges Thema, wenn man Leuten sagt, wie sie sich zu verhalten haben, weil alle ja irgendwie eine besondere Art und Weise haben, irgendwie Erlebnisse für sich festzuhalten. Aber es ist halt eben klar, mit Social Media muss man niemandem was vormachen, dass es halt das Ausmaß sich wesentlich vergrößert hat. Und ich finde es quasi schön, wenn man aber in einem Konzert auch einen Moment hat, wo man sich nicht darauf konzentriert, festzuhalten, sondern sich eher darauf konzentriert, wie sich der Moment gerade anfühlt. Mhm. Man kann sich irgendwie vielleicht mehr jetzt in Anführungsstrichen fallen lassen oder mehr der Musik hingeben, mitsingen, tanzen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass das Handy das bremsen kann, und manchmal so ein kleiner Tipp auf die Schulter, so hey, vielleicht das Handy einmal kurz beiseite, und das ist auch cool und man erinnert sich auch trotzdem dran, so dass es mir vielleicht
und
wichtig ist.
Merken Sie, dass die Menschen auch merken, oh ja, doch, fühlt sich ganz anders an?
Ich glaube schon, ich hatte bisher viele so positive Rückmeldungen davon, dass es so war, ja, es ist irgendwie schön, dass dann die Dynamik, also man merkt witzigerweise auch krass den Dynamikunterschied, also wie viel die Leute eben mitsingen oder sowas, das macht dann doch einen beachtlichen Unterschied. Und das ist irgendwie schön zu sehen, dass Leute das dann auch irgendwie wertschätzen und entgegennehmen und mitmachen, das ist cool.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie studieren eigentlich auf Lehramt Philosophie und Englisch. Sie haben das Studium nicht abgebrochen, Sie haben es quasi jetzt eingefroren. Was hatten Sie ursprünglich damit vor? Ich sag mal, als Lehrer, als Sie haben ja auch gesagt, Sie stehen nicht so gern vorne und vor Leuten, also schlimmer als Lehrer geht's fast nicht.
Ja, ich meine, mit einem Lehramtsstudium ist natürlich die Jobauswahl beschränkt. Man kann nur in den Lehramtsjob einsteigen. Und ich hatte mir halt vorgenommen, Oberstufenlehrer zu werden, weil ich irgendwie, ich hatte sehr viele schlechte LehrerInnen und ich hatte sehr gute LehrerInnen. Und an die guten erinnere ich mich gern dran zurück, weil ich irgendwie Sachen fürs Leben teils mitgenommen habe. Und ich glaube, das wäre ein Job, der mir auch Spaß gemacht hätte.
Wer weiß, vielleicht reicht es Ihnen irgendwann mit der Musik. Nee, ne? Das kann gar nicht.
Schwierig, ja, es kann alles kommen.
Wie finden Sie das so, was da seit ein, zwei Jahren vor allem, da konzentriert sich ja allmählich so, ne? Was da so über Sie hereinbricht, eben diese ausverkauften Tourneen, diese Millionen von Streams, diese Aufmerksamkeit? Oder empfinden Sie es gar nicht als hereinbrechen?
Doch, also es ist zum Beispiel jetzt, die Tour hatten wir angekündigt und ich erinnere mich daran, dass wir so in einem Anruf saßen mit der Booking-Agentur, wo es darum ging, okay, wie groß werden die Clubs, und ich halt so, also ich tue mich sehr schwer mit Social Media beispielsweise, und dass ich so das Gefühl habe, okay, man ist nicht die ganze Zeit in der Aufmerksamkeit, es kommt nicht jeden Tag ein Post, die Aufmerksamkeit ebbt irgendwie auch ab, logischerweise ist dann bei mir so das Ding, und wenn dann irgendwie die Nachfrage dennoch hoch ist, dann ist das jedes Mal ein Hereinbrechen, weil es eben komplett wieder erwarten ist, wie man es sich gedacht hatte. Und ja, es ist schwer begreiflich, es ist sehr schön, aber ich hatte schon auf jeden Fall so Zweifel oder so, dass ich unter Druck stand, jetzt weitermachen zu müssen und Songs zu machen, die halt gut ankommen, in Anführungsstrichen, weil es wird ja dooferweise mittlerweile an Zahlen ausgemacht, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ein sehr überwältigendes Gefühl.
Wo soll es noch hingehen? Einmal die Schleierhalle ausverkaufen in Ihrer alten Heimatstadt, oder würde die Liederhalle schon reichen?
Ich glaube tatsächlich, die Liederhalle würde vollkommen reichen. Ich mag kleine Konzerte sehr gerne. Ich fühle mich auch sehr wohl in der, also nicht kleine, aber ich mag das gerne, wenn ich das Ende vom Raum sehen kann. Und deswegen glaube ich, die kleinere Halle ist auf jeden Fall genug.
Edwin Rosen aus Stuttgart ist der neue, hellleuchtende Stern am deutschen Pophimmel und war heute unser Gast vor acht. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Alles Gute.
Danke, dass ich da sein durfte, und ebenfalls alles Gute.